zur neuen Episode des Drachentöter-Podcasts. 3D-Druck in der Medizin. Ist das noch Science-Fiction oder bereits Realität? Um das herauszufinden, habe ich mit Dragen, einem großen Science-Fiction- und Technik-Fan, darüber gesprochen. Hinweis: In den Kapitelmarken findet ihr verschiedene Fotos, die mir Dragen zur Verfügung gestellt hat. Wie immer habe ich dir alle Links zur Episode und zu den nächsten Veranstaltungen in den Shownotes zusammengestellt. Und los geht's.
Dann freut es mich, dass wir sich treffen, beziehungsweise genauer gesagt in deinem Büro treffen. Hallo Dragen.
Hallo Michi.
Wir reden ja von dir eigentlich aus der Sicht vom Cosplayer, beziehungsweise ein bisschen Rollenspielen hast du auch betrieben in der Vergangenheit. Aber wer bist du, was tust du? Erzähl mir ein bisschen was.
Ich bin der Dragen. Online Madness Creations. Und Madness Creations, der Name, der hat halt so all-encompassing, weil es einfach komplett quer durch die Bank ist, was ich alles kreiere, was mich alles interessiert. Ja, angefangen habe ich, ich gehe mal ganz zurück zum Anfang. Ich war schon immer sehr interessiert an der Technologie. Ich habe mit 6 Jahren schon einen Commodore in den Händen gehalten, den mir mein Vater gegeben hat. Und dieses Hobby ist mir auf jeden Fall geblieben. Ich habe ein paar Jahre später ein Super Nintendo bekommen. Ein paar Jahre später hat sich mein Vater einen Computer, einen Windows-PC gekauft, Windows 3.1 oder 3.11. Und ich habe mich schon immer sehr, sehr davon angezogen gefühlt. Und mein Umgang damit hat sich halt nicht nur beschränkt auf die Spiele, sondern wie es damals halt so war, man lässt sich nicht wie heute einen Client runter, der das Spiel installiert und dann funktioniert alles, sondern man muss sich ewig plagen, dass man das zum Laufen bringt. Und das, würde ich sagen, hat so schon vor vielen Jahren meinen Weg Richtung IT festgelegt, gezeichnet.
Ja. Aber weil du sagst, Commodore 64er, 128er, was hast du da für Spiele drauf gespielt?
Da ich sehr jung war zu der Zeit, ich kann mich erinnern, es wäre auf jeden Fall irgendein Shoot'em'up dabei und ich kann mich an ein Tom and Jerry Spiel erinnern, aber es waren sehr viele verschiedene Spiele. Mir hat nie ein Spiel wirklich lang gefesselt und das ist auch bis heute so. Was mich fasziniert, ist die Welt und das Gameplay. Das ist das, was mich anzieht. Ich probiere das einfach aus, ich fühle mich hinein, ich schaue, wie das auf mich wirkt. Manchmal fesselt es mich dann viel, viel mehr, aber das Besondere ist einfach die Vielfalt der Spiele zu erkunden. Also ich kann da jetzt gar nicht einen besonderen Namen nennen.
Das heißt, du hast einen Commodore gehabt, dann hast du einen Nintendo gehabt und Nintendo, beziehungsweise Super Nintendo hast du gesagt, und dann bist du dann in die Schule gegangen, beziehungsweise eine weitere Schulbildung.
Lustigerweise glaube ich, dass mir die Schulbildung gar nicht so geprägt hat. Also alles, was außerhalb der Schule passiert ist, hat mich viel mehr geprägt.
Ja, was hast du dann in der Schule gemacht? Oder, Mann, außer der Schule warst du, aber im Sinne von, was hast du für Ausbildung
müssen? Volksschule, dann eine AHS. Und die AHS habe ich dann abgebrochen und habe eine Verwaltungsassistentlehre angefangen, die ich dann halt so irgendwie schon geschafft habe. War natürlich immer weltenleichter als die AHS. Ich glaube, bis zur 6. Klasse bin ich ohne Probleme gekommen. Also nicht, weil ich mir schwer tun mit den Themen, sondern ich bin in so Fächern wie Geografie und Italienisch und Englisch tatsächlich durchgefallen. Und ja, es ist. Und im zweiten Bildungsweg dann erst ein Studium gemacht und im Studium, das war ein Spaziergang, weil das war einfach fokussiert auf ein Interessensgebiet, was mehr mit dem, womit ich mich mehr identifizieren kann. Das war ein Medizintechnikstudium. Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Studium gewählt habe, habe ich schon viele Jahre in Sci-Fi-Büchern verbracht und habe mir eine Welt, eine zukünftige Welt ausgemalt und habe halt gesehen, dass diese Medizintechnik eigentlich was ist, was den Weg dahin ebnet, was mir Möglichkeit gibt, auch teilzuhaben an der technologischen Entwicklung dorthin.
Welche 3 Autoren, würdest du sagen, haben die zu dem Zeitpunkt am meisten fasziniert oder die geprägt in Richtung Sci-Fi und alternativen Realitäten?
Ich würde sagen Philipp Dick, Asimov und eigentlich sind das die 2 Großen zu dem Zeitpunkt. Jetzt mittlerweile, wenn ich die Frage, was jetzt so meine Interessen sind, drehen würde, dann A Memory Called Empire von Arkady Martin. Ich habe dann einen Sprung gemacht zwischen, ich war gebunden an die Autoren, die in der Bücherei von meinem Vater vorhanden waren. Also mein Vater hat eine Riesensammlung von Sci-Fi-Büchern und vor allem Kurzgeschichten. Da kommt auch noch was Interessantes. Und ich war halt eher limitiert auf das, was dort drinnen vorhanden war. Und aus diesen Büchern, würde ich sagen, waren es Asimov und Philipp K. Dick. Und jetzt mittlerweile schon, also nachdem ich den Sprung gemacht habe und mich selber nach Autoren umgeschaut habe, habe ich eher entdeckt, die Autoren, die in der jetzigen Zeit aufgewachsen sind oder die ziemlich zeitgleich mit mir aufgewachsen sind, aber eigentlich Autoren, die in der jetzigen Zeit aufgewachsen sind, wie die sich eine zukünftige Welt vorstellen. Weil so, wenn man sich Autoren aus den 70ern, 80ern anschaut, die haben, dann fällt das eher in die Kategorie Retro-Science-Fiction, wie man sich damals halt die Zukunft ausgemalt hat. Ist auch eine durchaus interessante Welt zum Erkunden. Aber es ist, würde ich sagen, eine größere Herausforderung, sich eine Welt vorzustellen, aufgrund von dem Wissen, was wir jetzt haben. Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Technologien, die jetzt so dominant sind, wie ja, AI, 3D-Druck, Nanotechnologie, vor allem in Bezug auf Materialwissenschaften, dass die Sachen ermöglichen, die man sich vor 40 Jahren noch nicht wirklich so gut ausmalen konnte. Vor allem in Synergie miteinander.
Gehen wir nochmal kurz zurück. Du hast gesagt, Kurzgeschichten, das heißt die Foundation, hast du dann nicht gelesen?
Doch, auch. Schon auch. Aber also ich sage jetzt einmal, ich habe sehr viel gelesen. Ich hab so eine super Konstellation gehabt. Ich habe jeden Sommer am Bahnhof in Bosnien verbracht. Und das war so 2 Monate, wo man, heute würde man sagen, das ist ein Technologie-Detox, weil wir sind auf dem Bahnhof, wir haben nicht einmal eine Telefonleitung gehabt. Damit wir, wenn uns meine Eltern, mein Bruder und ich kurz dort gelassen haben und nach Österreich gefahren sind, damit wir Ruhe haben und sie Ruhe haben und wir beide Großeltern sind, damit wir mit ihnen telefonieren, mussten wir zu den Nachbarn gehen. Meine Großeltern hatten keine Telefonleitung. Das sind jetzt keine rückständigen Menschen. Also mein Großvater war Elektrotechniker, war Schichtführer in einem Stahlwerk von den Elektrotechniker. Aber generell, es hat dort kein Internet gegeben zu der Zeit. Das Fernsehen war halt auf die bosnischen Fernsehsender limitiert. Und es war halt ein Offline-Leben. Und dort dann in der Sonne sitzen und also im Schatten von einem Baum Bücher zu lesen, das war mir Zeitvertreib. Und darum habe ich wirklich signifikant viele Sci-Fi-Novellas. Aber eben das, was mich besonders angezogen hat, waren Kurzgeschichten. Es hat den Grund, dass mich Charaktere nicht wirklich fesseln. Es hat ein bisschen Parallelität zu den Spielen, wie ich es vorher erwähnt habe. Ich schaue in eine Welt kurz hinein, ich lasse diese Welt auf mich wirken und dann suche ich mir eine neue Welt. Ja, das hat sich dann auch im Sci-Fi so ergeben. Also ich mag diese Kurzgeschichten, weil die geben mir einen kurzen Einblick, damit ich über diese Welt lerne, wo man gar nicht so sehr auf den Charakter sich dann einlassen kann, weil man nicht die Zeit hat. Und darum hat sich das halt so entwickelt, wahrscheinlich bis heute, dass ich Charaktere sind nicht das, wo ich meinen Fokus drauf lege. Das, was mich halt interessiert, ist Worldbuilding, soziale Dynamiken, politische Dynamiken und Technologien.
Das heißt, du hast die Robot-Kurzgeschichten natürlich dann auch gelesen vom Asimov.
Bin mir jetzt nicht sicher. Viel kann ich nicht übersetzen, weil die Sammlung von meinem Vater, weil er in Jugoslawien aufgewachsen ist, ist alles auf Serbokroatisch.
Ah, okay.
Das heißt, alle Bücher, die ich gelesen habe.
Das heißt, keine deutschen, keine englischen Bücher. Damals.
Genau, damals nicht. Ja, also erst, wie ich dann ausgezogen bin von meinen Eltern, habe ich begonnen und da lustigerweise direkt der Sprung nur englischen Content. Also ich habe von Sci-Fi-Titeln entweder jugoslawische oder englische für die späteren Bücher drin. Ja,
witzig.
Also eine Geschichte, die ich dann immer wieder öfter gelesen habe, ist The Final Question, glaube ich, heißt die, von Asimov, die letzte Frage. Also die ist mir sehr in Erinnerung geblieben.
Witzig. Also diese Sprunghaftigkeit finde ich sehr, sehr spannend. Du bist ja dann da im Krankenhaus, über das wir nachher dann reden werden, ja dann, wie soll man sagen, angekommen und hast dich da fortgebildet, wenn ich es richtig verstanden habe.
Es war fast ein Glücksfall, dass ich im Krankenhaus gelandet bin und da so relativ gut Fuß gefasst habe, weil davor war ich auch beruflich sehr sprunghaft. Also ich habe eben Schule, Schulabbruch, Lehre und dann verschiedene Berufe. Ich war kurze Zeit Kellner in der Linzer Altstadt, in Nachtlokalen, war ein cooles Jahr.
Und sicher anstrengend.
Ja, aber lustig. Ich habe mich wohler gefühlt, zu arbeiten in der Altstadt als Besucher. Ich war davor natürlich regelmäßig fort, so wie man es halt macht in dem Alter. Und wie ich mit der Lehre fertig war, habe ich halt nichts Besseres gewusst und habe den Chefkellner gefragt, hey, kann ich bei dir anfangen? Was kannst du? Ja, kaufmännische Ausbildung gemacht. Ja, passt schon. Und ja, das hat passt. Ich habe angefangen im AKH tatsächlich als Schreibkraft in der Radiologie. Habe Befunde geschrieben und war in der Anmeldung und habe Patienten angemeldet. Das war weil ich habe eine Verwaltungsassistentlehre gehabt, also bin in einem administrativen Beruf gesessen. Und da habe ich es ein paar Jahre ausgehalten, bis ich dann gesagt habe, ich brauche was mit mehr Zukunftsträchtigkeit. Ich brauche irgendeine Vision für die Zukunft. Das ist ein Dead-End-Job. Da gibt es keine Progression, also wenig Progression. Und da habe ich dann über einen zweiten Bildungsweg Medizintechnikstudium gemacht, während ich aber parallel hier weitergearbeitet habe. Also ich habe dann ein bisschen Krankentransport gemacht, weil das war das Einzige, was am Samstag möglich war, weil das Studium war Vollzeit, das war kein berufsbegleitendes. Und nur bevor ich mit dem Studium fertig war, ist der IT-Chef auf mich aufmerksam geworden, weil ich ja doch schon seit 7 Jahren im Haus war und hat mir eben gefragt, hey, das Studium, das passt eigentlich ganz gut, sonst magst du nicht zu uns ins Team kommen. Und dann habe ich noch die letzten 1,5 Jahre vom Studium nebenbei schon in der IT gearbeitet, in einem riesen Projekt. Das war damals noch nicht so die berufliche Zielposition, wo ich hin wollte, aber es war ein guter Stepping Stone. Es war ein Schritt in die richtige Richtung. Ich war in der Klinik, ich war in der IT und innerhalb der Klinik in der IT gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo man sich dann hin entwickeln kann.
Und irgendwo dazwischen ist dann nochmal, also zwischen dem Anfang vom Studium bis zum Fertigwerden vom Studium, ist dann Cosplay passiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Cosplay hat sich sogar begonnen einzuschleichen, bevor ich mit dem Studium angefangen habe. Wir waren grundsätzlich, also Sabine und ich waren schon immer in der, ich nenne es jetzt einfach einmal Nerdkultur, interessiert. Wir waren vorher eher, wir haben uns eigentlich kennengelernt in der Zeit, wo wir beide in der Linz-Holstein fort waren, also in Metal. Metal hat uns ein bisschen verbunden ursprünglich, aber hauptsächlich eben diese Nerdkultur. Und als wir zusammengekommen sind, eigentlich relativ schnell ist die Idee gekommen, hey, gehen wir doch auf eine von diesen Anime-Conventions, die es da so gibt. Das schaut doch recht interessant aus. Und wir waren auf einer und waren so begeistert von der Szene. Ich glaube, sie hat sogar schon Cosplay dann zusammengestellt. Also jetzt, wie man es nennt, Closet-Cosplay, wo man ein paar Sachen zusammenkauft, die dann einen Charakter ergeben. Und das hat sie schon zusammengestellt und da haben wir uns sofort darin verliebt. Haben dann auch festgestellt durch die regelmäßigen Besuche auf diese Conventions relativ schnell, dass das auch machbar ist mit unseren Fähigkeiten, weil Sabine hat die Kunsthabila gemacht und somit hat sie schon viel handwerklichen, sehr, sehr umfangreichen handwerklichen Background und hat sich schon sehr leicht eingefunden mit den paar Workshops, die wir besucht haben, dort, was wir machen können. Und ich habe zu einem Zeitpunkt jetzt noch keine formale Ausbildung gehabt in die Richtung. Ich habe halt mehr auf die Logistik beschränkt. Also, okay, wo kriegen wir die Materialien her? Wie transportieren wir das zur Convention? Solche Sachen. Und wo ich mich dann tiefer mit dem Cosplay befasst habe, ist gekommen in meinem Studium, im Medizintechnikstudium, weil die Fähigkeiten, die man im Medizintechnikstudium lernt, lassen sich auch sehr gut verwenden in Cosplay. Da fällt Mikrocontroller-Programmierung auf Verständnis von Elektronik, elektrischen Schaltungen, Materialwissenschaften im Endeffekt haben mir geholfen im 3D-Druck. Also den 3D-Drucker, den habe ich mir nicht im Studium lustigerweise zu dem Zeitpunkt, ich glaube 2018 bin ich fertig geworden, ist 3D-Druck noch nie wirklich erwähnt worden. Also ja, vielleicht, nein, ich glaube, ich konnte mich nicht erinnern, dass das irgendwie signifikant erwähnt worden wäre. Aber ich habe mich zu dem Zeitpunkt sehr viel damit beschäftigt, weil Prusa da den MK3 gerade released hat. Und ich habe mir einen vorbestellt. Zu dem Zeitpunkt, wo ich fertig geworden bin mit dem Studium, also wo meine Abschlussarbeit, glaube ich, angenommen wurde, habe ich mir mein Prusa MK3 bestellt. Und das hat so losgetreten, okay, 3D-Druck, 3D-Design, Blender ist zu der Zeit auch relativ populär geworden. Endlich eine Software, die leicht zugänglich ist, die nicht tausende Euro pro Jahr kostet, mit der man auch 3D modellieren kann. Hat alles mit reingespielt. Also ich habe während dem Studium begonnen, mich in dem Cosplay-Hobby von der Sabine, ehrlich gesagt, mehr reinzubringen. Davor war ich eher so das Anhängsel. Und ja, mittlerweile bin ich einfach nur froh, dass ich das gemacht habe, weil das hat so den weiteren Karriereweg auch bestimmt.
Aber gehen wir nochmal zurück. Du hast den Drucker gekauft, du hast den Drucker genutzt. Man, unabhängig davon, aus der Rollenspielecken kann man sagen, okay, wir können Miniaturen ausdrucken, sei es auf Tabletop, wie Warhammer oder ähnliches, oder Gelände, auch wenn es jetzt nur irgendwelche Landkartenteile sind oder so. Das ist was die meisten jetzt schon kennen. Aber für Cosplay, einen FDM-Drucker, also sprich den klassischen 3D-Drucker, den wir kennen, was ja der Pusher ist. Für was hast du die Ausdrucke, die du damit gemacht hast, bis dato verwenden können? Oder wofür eignet es sich und für was eignet es sich nicht? Oder wo würde man dann eine andere Druckervariation nehmen, aus deiner Sicht jetzt?
Ich muss jetzt, das ist schwer, weil jetzt, also meine Antwort jetzt ist sicher anders als 2018, weil dadurch, dass sie die Druckertechnologie so extrem schnell entwickelt hat in den letzten Jahren, haben sich auch Anwendungsfälle verändert, die mit dem Drucker machen. Und wir haben auch zusätzliche Techniken gelernt. Also der Drucker ist fast, würde ich sagen, komplementär. Den FDM-Druck, den nehme ich für, also ich nehme ihn auf jeden Fall für strukturelle Teile. Mhm. Also wir haben jetzt letztes Jahr eine Commission gemacht für die Unicorn. Das war ein Maskottchen, das Unicorn, nennen wir es. Und da ist eigentlich das Einzige, was sichtbar ist, was 3D gedruckt ist, ist das Horn. Mhm. Weil das ist ein hartes Objekt, das ist ein Objekt mit einer großen Fläche, das kann man gut schleifen und ansprayen. Für solche Objekte würde ich sagen, passt's. Das, was man nicht sieht, ist das Verbindungsteil vom Schweif und auch das Verbindungsteil vom Horn. Also das ist nicht fix mit diesem Schaumstoffkopf verbunden, sondern für leichten Transport kann man das abnehmen. Die sind aus ABS, na ASA gedruckt. Mhm. Und das ist einfach ein Material, was viel mechanische Belastung aushält und ein bisschen Deformation, ohne dass es gleich bricht. Also für solche Sachen würde ich sagen, ist der FDM-Druck King. Es gibt durchaus Möglichkeiten, wie man den FDM-Druck dann auch verwendet für Objekte, die ein bisschen mehr Detail haben. Man kann die ziemlich glatt bekommen, auch ohne Schleifen. ASA zum Beispiel kann man mit Aceton bedämpfen und dann wird die Oberfläche weich und löst sie auf und wird glatt. Ja, also man kriegt es glatt, aber ich hab mich mit ASA Acetonbedämpfen schon gespielt, aber das machen wir eher nicht, weil es ist dann doch leichter, ich mache einen Mold und cast das Objekt, was ich schön haben will.
Das heißt, alles was, wie du gesagt hast, Struktur ist, alles was groß ist im Normalfall, wegen einem Bauraum vom Drucker, wird es anbieten für kleinere Sachen, für filigrane Geschichten.
Es gibt auch FDM-Drucker, mit denen kann man Miniaturen drucken und im ausreichenden Detail, aber das dauert einfach so lang, weil die Nozzlegröße so klein ist und der druckt im Grunde eindimensional im Vergleich zu einem Resin-Drucker, der zweidimensional druckt. Das heißt, ich habe in einem Resin-Drucker LCD und es wird eine Schicht immer gleichzeitig beleuchtet. Das heißt, ich kann die gesamte Bildplate voll machen und es wird genau gleich lang dauern, als wenn da nur ein Objekt drauf ist. Für einen hohen Detailgrad wird es ein Resin-Drucker.
Das heißt, für irgendwelche Verziehungen oder Ähnliches, die ihr halt dann nicht aus irgendeinem extra Styropor oder Ähnliches macht, oder Wobbler oder was da alles gibt?
Wobbler, boah, jetzt hast du mir gerade auf was gebracht. Das haben wir jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr wirklich für was verwendet. Mhm. Es gibt sicher nur einen sinnvollen Einsatzzweck, aber Wobbler war so, ja, das war der Hit, weil das war damals das Material, mit dem man absolut alles gemacht hat. Bis man dann festgestellt hat, es gibt bessere Methoden. Also wir haben früher sehr viel aus Wobbler gemacht, was wir heute aus Foam machen würden. Einfach weil man nicht die Techniken gekannt, also die Techniken waren uns nicht bekannt, wie man Foam in diese Form bringt. Wie man, du kannst wirklich Foam auch spiegelglatt machen, wenn du das willst. Also, oder Foam kann auch zusätzliche gute Eigenschaften haben, die man vielleicht im Cosplay braucht, wie dass man durchleuchtet. Also das ist transluzentes Foam, wo man LEDs dahinter packen kann und dann kann man durchleuchten. Man kann es dann auch mit Farben bedecken. Das haben wir lustigerweise in einem Kostüm in der Jaina Proudmoore, in einem Stab. Die Spitzen, wenn du die ohne Belichtung anschaust, die sind einfach nur goldene Spitzen. Und wenn ich da ein Licht aufdrehe, schaut das aus, wie wenn das oben frostet. Und es sind eigentlich zwei Goldtöne. Bei ausgeschaltetem Licht schauen die komplett ident aus, aber bei eingeschaltetem Licht lässt eines dieser Goldfarben das Licht durch und das andere nicht. Mhm. Ja, also das ist der Vorteil dann vom Foam.
Das heißt, in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich da extrem viel getan, nicht nur jetzt, was der Einsatz vom 3D-Druck betrifft, sondern genauso auch in der Verwendung und in der Verarbeitung diverser anderer Materialien, die ihr fürs Cosplay einsetzen würdet oder könnt. Mhm.
Also man braucht sich jetzt, weil ich den Resin-Druck erwähnt habe, nur anschauen, was sie da allein schon seit 2018 da hat. Ich glaube, 2018 ist Elegoo Mars 1 oder 2 gerade rausgekommen. Ich habe mit einem Elegoo Mars 1 die fünffache Druckzeit von einem Elegoo Mass 4, der nur 4-5 Jahre später rausgekommen ist. Also ich bin mit dem Mass 4, brauche ich für Objekt eine Stunde, mit dem ich mit dem Mass 1 4 Stunden braucht habe. So der direkte Vergleich. Also die Technologie momentan, das ist ein Wahnsinn beim Zuschauen. Also drum, es kommen immer wieder neue Ideen daher, neue Cosplayer, die was Neues implementieren, woran kein anderer gedacht hat. Und das ist eigentlich das besonders Schöne an der Cosplay-Community, das verbreitet sich dann wie ein Lauffeuer, weil es gibt, zumindest aus dem, was ich bisher erlebt habe, gibt es in der Cosplay-Community sehr wenig Gatekeeping. Es ist im Gegenteil, es wird gefeiert, wenn man was Neues entdeckt und es mit allen teilt. So gibt es Cosplayer, die sehr groß geworden sind mit dem, dass ihr Wissen teilen, berechtigt auch. Und das ist auch etwas, was ich probiere in meinem beruflichen Alltag immer wieder zu vermitteln, weil ich komme in dieses medizinische 3D-Drucken eigentlich rein aus einer Sicht, mit einer Perspektive, die die Mediziner nicht haben. Weil Mediziner, die den 3D-Druck entdeckt haben, die haben halt die Medizinersicht, wo man halt doch starke Hierarchien hat, wo man schon seine Techniken geheim hält, wo man publiziert wurde. Und ich fühle mich da gern als bisschen frischer Wind, der ich mag das, da gibt es das Sprichwort Rising Tide Lifts All Ships, also eine Flut, wie heißt das, eine Flut, nein, nicht eine Flut, Ebbe und Flut sicher heißt, oder?
Flut, ja.
Flut hebt alle Schiffe, sozusagen. Also wenn einer etwas entdeckt, den anderen erzählen und gemeinsam wachsen wir. Und gerade im Bereich 3D-Druck in der Medizin ist das so was Wertvolles, weil es ist eine sehr familiäre Community. Ich glaube, mein Kollege und ich, wir kennen unter uns beiden fast alle größeren Player in der EU, die da irgendwie relevant sind. Die treffen wir halt regelmäßig auf Kongresse, man tauscht sie aus. Und ich finde das einfach so wichtig, dass man da offen ist und jeden bereit ist, das Wissen weiterzugeben, als dass man da probiert, sich irgendwie Alleinstellungsmerkmal, weil damit schadet man insgesamt dem ganzen technischen Fortschritt.
Weil du es gerade angesprochen hast, wir reden jetzt vom medizinischen 3D-Druck. Wir selber sind jetzt im Uniklinikum, ja. Ehemals AKH.
Genau, Kepler-Uniklinikum, Medcampus 3, 3D-Labor oder 3D-Scannerzentrum aktuell noch, wenn man das dem Türschild glaubt, zugehörig zur Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie.
Wie viele vergleichbare Einheiten oder Abteilungen gibt es in anderen Krankenhäusern in Österreich?
Also mir persönlich bekannt ist Salzburg und Wien, wobei Salzburg da gerade aktuell sehr was Besonderes macht, nämlich sie drucken Implantate selber in-house, Kranialimplantate und Superiostalimplantate.
Heißt was? Für Nichtmediziner?
Das Kranialimplantate sind Schädelplatten, da liegt sogar eine, das ist eine Kranialplatte. Und die ist tatsächlich sogar aus dem Material von dem Drucker, den die in Salzburg auch verwenden. Das ist gerade so im Fokus, das ist eine Technologie, die wir sehr genau beobachten, die recht interessant ist, weil aus meiner Sicht ist da ein massives, nicht nur Einsparungspotenzial, also das auch, aber Qualitätsverbesserungspotenzial, weil...
Was ist das für ein Material?
PEEK, Polyetherketan.
Das heißt für mich als Standard-FDM-Drucker, würde ich sagen, das Ding ist im Prinzip irgendwas, eine Mischung zwischen ASA und ABS irgendwo in der Richtung?
Boah. Chemisch, die hast du mir ehrlich gesagt nicht fragen.
Aber es ist rein vom Greif her. Man merkt, dass es ein FDM-Druck ist, ja.
Also der Druck, das Druckverfahren selbst, mit dem handelsüblichen FDM-Druck kannst du das leider nicht drucken, weil die Drucktemperatur, die das Material braucht, ist höher als die Temperatur, die die meisten Alu-Hotends aushalten. Das Alu-Hotend wird, glaube ich, bei 300 Grad weich,
ja.
Und das druckt man mit 350.
Ah, okay.
Aber es gibt da mittlerweile Consumer-Grade-Druck. Also man kann sie schon als Consumer-Grade klassifizieren. Also der Prusher HT90 kann PEEK drucken.
Das, was ich genial finde, ist nämlich, also es ist definitiv mehr FDM-Druck. Also rein von den Regeln, die du hast, vom klassischen. Also gesmoothed ist das nicht, wenn du sagst, das kommt so raus.
Ah, doch, das ist, glaube ich, schon abgeschliffen. Also nicht vapor-smooth, aber einfach nur mechanisch abgeschliffen ein
bisschen. Aber zumindest, man merkt jetzt nicht, dass man irgendwelche Verbindungsstücke hätte oder was, weil normalerweise merkst du es irgendwo, wo halt dann noch Stützteile oder was waren. Aber ich würde mal sagen, es war so schräg wahrscheinlich drin.
Ganz genau. Also es wird aufrecht gedruckt, somit hast du auf den Seiten keine Stützstrukturen, somit bleiben die relativ unberührt. An den Enden merkst du es an die Edges, dass da definitiv geschliffen worden ist. Der wird so gedruckt und die Stützstrukturen, die gehen komplett rundherum. Also okay. Der ist komplett eingebettet von allen Seiten in Stützstrukturen, weil man damit da die Verformung beim Abkühlen unterbinden will. Also da geht man wirklich auf Formstabilität.
Das ist ja dann eigentlich von der Idee her ja ähnlich, wie du es beim FDM machen konntest mit PLA oder ähnliches, damit du gewisse Sachen einfach unterbindest. Weil wir wissen, alle, also jeder, der einen 3D-Drucker hat, also einen FDM-Drucker, wir haben uns gehört, wir haben einen Prim und diverse andere Geschichten, aber der Zugang in der Form, wie du es jetzt beschrieben hast, ist eigentlich viel spannender. Und du sparst unter Umständen sogar noch ein bisschen mehr Material. Weil ja du ja die Seitenstützen nicht hast, sondern nur rundum und um. Also du druckst es in einem Tor drinnen eigentlich.
Genau, als Tor. Ja, ist ein guter Vergleich. Und ich glaube, also ich bin meint, der hat auch nur die Eigenschaft, dass der Druck nie absetzt. Also der ist wirklich durchgehend. Mhm. Also keine Seams.
Und das andere? Wir haben arme Schädelplatten und das andere, was du druckst?
Die Periostalimplantate. Grundsätzlich kann man sich das allgemein so vorstellen, sie arbeiten sich von oben nach unten mit der Klassifizierung, mit der Zertifizierung der Prozesse. Also man beginnt oben, weil dort weniger mechanische Einwirkung ist. Und auch, weil auch ein großer Benefit aktuell ist, glaube ich, Stand der Technik, dass man Titan verwendet am Schädel. Und Titan so nahe an der Außenwelt hat heute im Winter die negative Eigenschaft, dass sie sich sehr stark deformiert. Peak nicht. Also ist auch ein Pluspunkt. Und also je weiter man runtergeht im Körper, desto mehr werden mechanische Verformungen. Aber so laut den Herstellern, die arbeiten an Materialien, mit denen man auch so Schlüsselbein und solche Sachen auch ersetzen kann. Also aktuell befinden wir uns im Schädel und es wird dann mehr und mehr. Ich glaube, da wird man dann irgendwann auf ein Limit stoßen, wo dann doch das Metall sich als besser zeigen wird oder Keramik. Also Keramikdruck ist auch etwas tatsächlich, was wir im Klinikum also nicht selber hergestellt haben, aber da hat es ein Projekt gegeben. Ja, es war ein Superiostalimplantat. Das ist bei uns im Klinikum implantiert worden. Letztes Jahr. War ein erfolgreiches Projekt, Kooperation von der Kepler-Uniklinik mit Firma Litos und noch andere, ist auch eine geförderte Studie gewesen. Und die können mit ihrer Keramikdrucker eben auch, und Zähne weiß man ja, da ist dann doch mehr mechanische Einwirkung drauf, Keramik drucken. Da ist eine der Challenges, ist, das dann hoch zu skalieren. Also Keramik wird eingesetzt für die mechanisch am schwersten belastetsten Implantate wie Knie und Hüfte. Und wenn man jetzt in dieser Dimension drucken würde mit einem 3D-Drucker, wäre die dimensionale Verformung aktuell noch zu stark, als dass man das dafür verwenden könnte. Also das geht so, die Technologie funktioniert so, dass man Keramikpartikel mit Plastik druckt, also mit, ich weiß nicht, ob es PLA ist oder anderes Material, und das Plastik zwischen den Keramikpartikeln wird herausgebrannt und es bleibt dann halt nur das Keramik zurück. Aber dadurch, dass Material verloren geht, schrumpft das Ganze in sich zusammen. Und sie haben eben, ist eine Besonderheit, sie haben Modelle, mit denen sie eben diese Form, finale Form berechnen und somit kann der Drucker das größer drucken, als es notwendig ist. Und wenn dann die Innenpartikel rausgebrannt sind, dann ist das auf eine Form zusammengeschrumpft, die dann passt, also die du ursprünglich geplant hast. Und das dann hoch zu skalieren, das ist eine Challenge. Aber das ist eine Technologie, die wir stark beobachten, weil wie gesagt, wir haben bereits ein Partnerprojekt mit dieser Firma gehabt und sind natürlich im engen Austausch. Es tut sich extrem viel. Also ich sehe im Bereich 3D-Druck, additive Fertigung, aber auch eben im Design in der Software-Seite extrem viel Potenzial und Entwicklung in den nächsten Jahren. Ich weiß gar nicht benennen, wie viel, aber.
Ich habe ja schon mal in einem anderen Podcast mit der Conny gesprochen, wo sie ja in der Zellregeneration und ähnliches ja schon die längste Zeit 3D-Drucken, wenn man es so nennen will, eben für die, damit die Zellen halt die Basis haben, wenn ich mich richtig erinnere, ist es da schon wieder ein Echtel her. Und das kombiniert mit Teilen von Knochen, und in erster Linie geht es eigentlich um Knochenersatz, was wir jetzt eigentlich da reden, wurscht, ob das jetzt Schädeldecke ist oder Gebiss oder ähnliches, dann fällt uns ja eigentlich nur mehr das restliche Gewebe, das man dann theoretisch an Menschen fertigstellen können aus dem 3D-Drucker.
Ja.
Oder wie man bei Star Trek sagt, zum Beamen. Aber gehen wir nochmal zurück. Keramikdruck finde ich echt spannend. Also ich weiß, Aludruck ist kein Thema nicht. Mhm. Ich weiß, Plastiken ist auch kein Thema nicht, aber Keramik her ist eigentlich so zum ersten Mal. Was gibt es sonst noch für Materialien, die man verwenden würde oder die man in der medizinischen Seite her besonders stark im Fokus hat, eben wegen der Einsatzmöglichkeit, also nicht nur wegen der Stabilität oder vielleicht auch vom Material her, dass Gewebe nicht angestoßen wird oder solche Dinge.
Unabhängig von Medizin, du hast jetzt auf jeden Fall was angesprochen, was mich voll fasziniert, und zwar wie viel eigentlich jetzt schon technisch möglich ist mit den Druckern, die jetzt schon da sind, also mit dem FDM-Drucker. Ich habe begonnen, ich habe PLA gedruckt und dann habe ich ABS entdeckt und vor kurzem habe ich auch TPU entdeckt und TPU ist auch ein Begriff. Ja, also das ist für die Zuhörer dann auch, wenn ich etwas mit TPU drucke, das fühlt sich an, als ob es aus Schaumstoff ist. Das lässt sich verformen.
Oder anders gesagt, jeder kennt eine Handyhülle.
Ja, Handyhüllen, genau.
Handyhüllen werden momentan sehr stark gedruckt im Privatbereich.
Genau.
Mit TPU, ja.
Also da haben wir auf einmal ein Objekt mit einer für eine weicheren Compliance. Und nicht nur im FDM-Druck, sondern auch im Resin-Druck ist das möglich. Dann habe ich auf einmal Objekt, also Resin-Drucker sind halt berüchtigt dafür, speziell bei den Cosplayern. Nein, druck nichts aus Resin, nimm es nur als, und dann, also mach dann Mold und cast es, weil die Resin-Objekte sind so brittle.
Spröde.
Schon spröde, ja. Also sobald ich es einmal runterschmeißt, zerbricht es in 1000 Stücke. Es gibt durchaus mittlerweile Materialien, die aus dem Resin-Drucker herauskommen, die extrem weich und deformierbar sind.
Ja, aber wie, man, das ist schon klar. So druckst, aber das?
Ja, also speziell bei dem Objekt, was du in der Hand hast, ist die Ausrichtung natürlich voll die Challenge. Das ist jetzt ein harter Modell.
Ja, also nur zur Erklärung, du bist im Prinzip so Blutgefäße aus TPU-ähnlichem Material. Ich sage deswegen ähnlich, weil es ist sicherlich kein Standard-TPU, was da verwendet wird.
Es ist Resin.
Das fühlt sich an, heißt wie so.
Also ich habe jetzt den Namen in den Kopf, aber es ist von der Firma Formlabs ein Resin mit dem Namen, also es sagt einfach Schor 50 oder Schor 70. Also das härtere ist das Schor 50 und das andere ist Schor 70. Oder umgekehrt, nein, Schor 50 ist weicher.
Also ich muss da fairerweise sagen, es fühlt sich so an wie wenn du sagst, du hast zum Beispiel eine alte Weintrauben. Mhm. So, was das ein bisschen so dicker von außen hat, wo das Innere halt ein bisschen so schon sehr stark zergatscht ist.
Und dann gibt es auch Materialien, die ja Härte aushalten. Also das ist durable. Das heißt, du kannst das Ganze am Boden stellen und draufsteigen. Mhm. Von der Stabilität her.
Ja, sowas in die Richtung kenne ich vom Bundesheer, weil die SCG 77 ist ja eigentlich auch aus Plastik, sehr einfach gesehen. Und diese schafft halt anscheinend das aus, dass man mit einem Auto drüber fährt.
Ja.
Angeblich. Ich habe gesagt, das ist bei mir schon etwas länger her.
Die Challenge war eben bisher, dass man, also aus Resin sowieso nicht, aber aus FDM-Druck, ja, da hast du die Layer-Adhesion das Problem. Aber es gibt Materialien, die überraschen mich auch. Also ich begegne da wirklich regelmäßig neue Materialien, die mich selber überraschen. Und dass die aus denselben Druckern herauskommen können, wie die wir jetzt haben. Und dann gibt es auch noch futuristische Drucker wie die Inkjet, wo man gleichzeitig harte und weiche Materialien drucken kann.
Ja, also für die 3D-Druck-Fans, das, was in der Hand heute ist im Prinzip eine Nachbildung von einem Fuß mit Knochen drinnen. Und der einzige Drucker, den ich kennen würde aus dem klassischen Konsumerbereich, wäre eigentlich, wenn man es mit unterschiedlichen FDM-Materialien nutzen würde, der Prusa XL.
Ja,
genau. Eben wegen durch die unterschiedlichen Printheads. Alle anderen würden sie da sogar noch ein bisschen schwerer. Jeder Multi-MMU-Drucker kann das theoretisch, aber das ist natürlich was ganz anderes.
Aber bei dem Drucker wirst du es nicht schaffen, dass du reinsiehst.
Ja. Weil
beim FDM, wenn du schichtenweise aufträgst, wirst du nicht.
Da ist ein bisschen zusammengeklebt, aber es ist irre, mit welcher Qualität das ist.
Und das ist ohne jegliches Post-Processing. Das heißt, man kann das sogar nur glatter dann hinbekommen. Also wenn ich da ein bisschen Clear-Code drauf tue,
die Knochen bewegen sich
sogar. Dann wird das wirklich glasig ausschauen. Und dann gibt es nur, das ist ein ganz eigenes Feld, wo ich jetzt persönlich nicht so tief drinnen bin, Organdruck. Also es gibt, wir haben auf der JKU Personen, die forschen an Möglichkeiten, mit einem Drucker Organ herzustellen. Also es gibt auch solche Drucker, wo man sich ein Scaffold macht und wo man Zellen drinnen hineindruckt, körpereigene, und diese Zellen dann aktiviert mit irgendwelchen Bio-Inks und die sich dann in eine bestimmte Struktur verändern, dieses Material. Und das kann man dann, also aktuell gibt es noch nichts auf dem Markt, was mir bekannt ist, aber die Zielvorstellung ist, dass man Körperstrukturen druckt, die du dann implantieren kann, die dann vom Körper angenommen werden.
Das große Thema ist ja generell das, gerade bei Fremdspenden, dass der Körper das annehmen muss und dass der Körper das behalten muss. Sagen wir Niere, Leber, das sind ja die großen Themen eigentlich aktuell.
Ja. Die Besonderheit und dem ist halt, dass das mit körpereigenen Zellen gemacht wird. Also da wird körpereigenes Material entnommen und wird verändert und dann wieder zurück in den Körper gegeben. Also in der Theorie sollte es doch zu keinen Abstoßungsreaktionen kommen. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt von High-Level-Research, wo ich selber nicht so drinnen bin. I'm just aware of it. Also ich weiß, dass es das gibt, Und ich, aber mein persönliches Interesse und Fokus muss ich zugeben, endet da in die Richtung, weil ich bin, was mir persönlich so gefällt, ist das Gestalten. Also ich von mir aus auch mit 3D-Scans und CT-Scans, also einige der Objekte, die du jetzt siehst, die sind von CTs extrahiert, also wir bekommen ein CT, wir können daraus eine STL generieren, können die STL ausdrucken und bauen, können auf dem aufbauen, können das verändern. Das sind so die Sachen, die mich interessieren, wirklich die eigentlich das 3D bearbeiten, und der Drucker ist halt das Mittel dafür, wie ich das dann in die echte Welt bringe.
Jetzt haben wir da ja relativ viele Beispiele, wie es ja geht um Beschädigungen von Knochen und Ähnliches. Wie schaut es aus mit kosmetischen Veränderungen? Sei es jetzt Klassiker, ich habe es letztens auf Instagram gesehen, hat es eine junge Dame gegeben, wo beide Hände abgeschnitten gewesen sind, warum auch immer, durch einen Unfall oder so. Und da wurden dann Fremdhände transplantiert. Inwieweit kann man da schon aus jetziger Sicht, lassen wir jetzt mal die Nerven und so weiter weg, weil das ist ein großes Thema eigentlich. Wo setzt ihr da an oder wo gibt es da was mit Teilrekonstruktionen oder was? Oder wo ist euch ein Schwerpunkt?
Also das war auf jeden Fall eine gute Frage, weil wir haben in dem Kontext wirklich was bereits sogar publiziert. Vor allem, also besser gesagt, mein Kollege. Also ich hab zwar schon einen Input dazu geliefert. Das ist in Kollaboration mit unserem Brustkompetenzzentrum, der KUK. Man muss es vorstellen, Patienten mit Brustkrebs. Es kann durchaus sein, dass eine ganze Brust entfernt wird, aber der Patient hat noch eine gesunde Brust. Also eine Rekonstruktion von der entfernten Brust ist eine sehr schwierige Operation, und es ist natürlich etwas, was psychisch belastend ist. Und da ist ein Workflow, der sich bei uns im Klinikum etabliert hat, wo scheinbar unser Klinikum neben einer Klinik in San Francisco die einzigen auf der Welt sind, die uns bekannt sind bisher, dass sie so etwas machen. Und zwar, wir machen einen 3D-Scan von der gesunden Brust der Patientin in der Software Materialize, von der Firma Materialize, machen wir dann eine Spiegelung, eine Veränderung, eine Verkleinerung, Vergrößerung, je nachdem. Also es wird meistens auch eine Fettabsaugung gleichzeitig geplant, also unter Anweisung des Chirurgen natürlich. Und wir drucken dann dazu eine Brustschablone aus. Und diese Brustschablone wird dann als ästhetischer Guide verwendet vom Chirurgen intraoperativ für die Rekonstruktion der Brust der Entfernten.
Heißt, die liegt dann neben der Operation einfach nebenan oder halt auf der Patientin mehr oder weniger, damit sie sich orientieren kann?
Genau.
Ich muss mir das sehr stark vereinfacht vorstellen, weil es sehr abstrakt ist gerade. Also im Endeffekt hast du jetzt gerade so eine Schablone in der Hand, die schaut wirklich aus wie das Bruststück im Endeffekt, mit jede Menge Löcher dazwischen, inklusive der Andeutung der Brustwarze.
Den Algorithmus, der die Löcher macht, den habe ich gemacht.
Ah.
Also das war mein Beitrag dazu. Das war einfach nur zum Material einsparen.
Und ich würde gerade sagen, also das war nämlich meine nächste Frage, ob das jetzt wirklich irgendeinen Wert hätte oder ob es wirklich ein Materialsparen ist, weil ja, Material ist teuer.
Ich glaube schon, dass es auch, also sie haben auch die Möglichkeit, dass eben, also man sieht besser durch, sagen wir es so. Es ist, also für die Ärzte war es auf jeden Fall mit den Löchern attraktiver als ohne die Löcher. Der Algorithmus macht es einfach, dass die Löcher besser, dass das einfach besser optimiert ist.
Es ist ja steif, ja. Das ist gut in dem Fall.
Genau, ja, bei Brust ist eben auch die Sache, dass das muss im Liegen und im Stehen beides, also das wird abgewogen, wo es wichtiger ist. Also im Stehen natürlich meistens.
Ja, das heißt, das macht einen Scan, wo die Patientin dann steht oder liegt und das fährt und was, oder macht es mehrere Scans für unterschiedliche Positionen?
Also ich glaube, in der Regel wird nur der stehende Scan gemacht, weil im Liegen hat man meistens auch bildgebende Untersuchung, also Computertomographie oder so etwas, was präoperativ gemacht worden ist auch. Das ist eigentlich eher das Problem, was wir haben, auch für andere Scans im Gesicht. Meistens die Information, die wir bekommen, ist ein CT. Besser wäre es, wenn der Patient zu uns kommt und wir einen 3D-Scan machen können, weil ein CT kann man nur im Liegen machen, das kann man nicht im Sitzen oder im Stehen machen. Aber einen 3D-Oberflächenscan, den kann ich im Sitzen oder im Stehen machen. Also das ist der Benefit von einem 3D-Scan eigentlich.
Also die nehmen das her aus Vorlage in dem Sinn, also Schablone, damit sie dann die zu ersetzende Brust halt rekonstruieren können. Und das wird aber dann wieder auf klassischen Wege gemacht, Hautverpflanzung und Fettaufspritzen und so weiter.
Genau, also
natürlich
ohne Funktion. Zwei zusätzliche Informationen kriegen wir auch wertvoll aus der Applikation heraus, und zwar ist das Innenvolumen von der Brust, damit man weiß, wie viel Eigenfett man braucht für die Rekonstruktion, und die Oberfläche, damit man weiß, wie viel Hautlappen man abschneiden muss. Weil, also das ist, glaube ich, einer von den größten Benefits, weil bisher ist halt immer zu viel Haut rausgeschnitten worden und dann ist halt was weggeworfen worden. Und jetzt weiß man eben exakt die Menge.
Finde ich echt super. Also das ist schon mal absolut genial. Ja. Gibt es sowas für andere Dinge auch von der Planung her oder von der Umsetzbarkeit her?
Also die Idee gibt es. Eine von den großen Challenges ist, was darf man denn wie nutzen? In der Medizin haben wir die Medical Device Regulation und ich will gar nicht so sehr in die Tiefe gehen, weil ich kann sehr viel, sehr lange über das quatschen und es ist mehr ein Fluch als ein Segen, das Wissen dazu, aber es ist wertvoll auf jeden Fall in dem Beruf, aber ich verliere mich oft darin und verliere dann die wichtigen Dinge, nämlich den Fortschritt aus den Augen. Ich sehe nämlich die Medical Device Regulation mehr als eine Guideline, wie man die Qualität der Versorgung steigern kann und laufe aber sehr oft in Hindernisse hinein, beziehungsweise Personen, die dann sagen, das darf man ja gar nicht, das geht ja gar nicht, das kann man ja gar nicht. Und ich denke mir einfach nur, ja doch, es gibt durchaus einen Weg. Man muss es halt jetzt mit einem höheren Qualitätsstandard machen, als es vor der MDR war. Aber ja, das ist was, wo ich könnte sehr leicht wahrscheinlich in eine Karriere hineinrutschen, wo ich hauptsächlich MDR Medical Device Regulation Beratung mache, aber das ist nicht mein persönliches Interesse.
Aber es ist ja generell in der Medizin ja oft das Thema, zumindest für mich als Außenstehender, wo ich sage, okay, ist es ethisch interessant oder ist es technisch umsetzbar?
Es gibt da sehr viel Philosophie auch zum Thema, wie viel ist es ethisch vertretbar, also in die Medizin, wie heißt das nochmal, Ethical Cost. Cost-Benefit ist auf jeden Fall immer ein sehr großes Thema in der Medizin, nicht nur im Sinn von, wie viel kostet die Behandlung, sondern sind die Kosten verhältnismäßig und nicht nur die Kosten im Sinne von Geld, sondern im Personalaufwand und solche Themen. Also das ist auf jeden Fall was. Ich habe möglicherweise da eine relativ extreme Meinung, dass es menschliches Leben oder die menschliche Gesundheit und das menschliche Wohlergehen hat keine Obergrenze, was preislichen Wert betrifft. Ich werde nie in einer Rolle sein, wo ich darüber bestimme, ob etwas umgesetzt wird oder nicht, weil aus meiner Sicht gehört alles umgesetzt. Jede Idee in der Medizin ist wertvoll und hat hier Daseinsberechtigung. Und andere Menschen müssen uns im Zaum halten.
Und das Oberste ist das, es soll kein zusätzlicher Schaden entstehen.
Genau. Das ist so ein Konzept. Also die Idee, also das ist eine von den Sachen, die könnten wir jetzt schon machen.
Mhm. Zur Erklärung, das ist ein Unterkiefer mit, ich würde mal sagen, Eskimo-Fahnenhalter dran.
Genau, der Eskimo-Fahnenhalter, in dem Fall, das ist eine Bohrschablone. Die gibt es als Bohrschablone, also wir könnten Bohrschablonen und Schneidschablonen, das sind so die Kategorien, die Schlagwörter, die ich so nenne. Und in diesem Kiefer wirst du drinnen sehen, das Kiefer ist transparent und da drinnen ist etwas rot, ein roter Punkt. Der rote Punkt soll einen Tumor darstellen. Und jetzt ist die Challenge, wenn du einen Kiefer hast, in den du nicht hineinsiehst beim Operieren und der vielleicht auch noch blutverschmiert ist und auch noch von Hautlappen bedeckt ist, und du willst so wenig gesundes Gewebe wie möglich abtragen, aber so viel vom Tumor wie möglich, da gibt es durchaus Hilfsmittel dafür. Also etwas, was sich etabliert hat, ist ein Navigationsroboter. Also ein Roboter, der den Weg zu diesem Tumor gespeichert hat und der dir dann nur so viel Freiraum lässt. Oder viel technisch simpler, Fahnenmast. Dieser Fahnenmast, wie du so schön sagst, der führt den Bohrer bis zum Tumor. Und wenn der ganz eingespannt ist, dann geht der nur bis zum Anschlag bis daher. Und du weißt, du hast die maximale Tiefe. Und durch die maximale Breite hast du alles vom Tumor erwischt und kannst das herausholen. Das ist der große Benefit. Das ist an die Anatomie von Patienten angepasst. Das heißt, ich habe ein CT von seinem Unterkiefer. Ich kann das Objekt an die Oberfläche vom Kiefer. Ich kann vielleicht sogar nur auf irgendwelche Zähne das draufklappen, damit ich mir ganz sicher bin, dass das an der richtigen Stelle sitzt. Und das wäre eine potenziell massive Qualitätsverbesserung des Eingriffs. Wahrscheinlich würde es zu einen besseren Krankheitsverlauf führen, also zu einer besseren Genesung, weil man weniger gesundes Gewebe abdruckt. Das liegt auf der Hand aus meiner Sicht, dass das was absolut Wertvolles ist. Die Challenge ist halt, okay, es ist jetzt eigentlich ein Medizinprodukt. Das heißt, wir müssen da Qualitätsmanagement etablieren, Risikomanagement. Einer von den Kieferchirurgen hat da jetzt bereits eine Studie angemeldet, die ist jetzt im Prüfprozess. Also er macht es aber nicht um Patienten, er macht es halt eben an Testmodellen. Und da bereitet man Prüfobjekte vor und dann bohrt man hinein.
Das Spannende für mich ist nur das, jetzt ist das ja unter Anführungszeichen sehr einfache Geschichte. Wenn es zum Beispiel querliegender Tumor wäre, der ein bisschen mehr wäre, dann hätte er dann eine größere Fläche. Das heißt, dann hättest du dann...
Da wir ein Uniklinikum sind, haben wir durchaus Extremfälle. Also zu uns kommen halt die Patienten, die in der konservativen Medizin oder in der niedergelassenen Medizin eigentlich schon gar keinen Ausweg mehr haben.
Das gibt's.
Ja, solche kommen daher. Da werden ganze Teile vom Gesicht entfernt und da steht man dann auch an mit den Möglichkeiten, die man überhaupt hat, medizinisch, chirurgisch was zu rekonstruieren. Und da ist eigentlich in Jürgen sein Background Epithetik. Also er kann dann wirklich was rekonstruieren, was dann genauso aussieht. Das ist jetzt nur ein Beispiel, beispielhaft.
Also in dem Fall habe ich jetzt einen ziemlich deformierten menschlichen Skelettkopf in der Hand. Es ist für mich eigentlich unmöglich, da, dass man das rekonstruiert in irgendeiner Art und Weise, ohne dass man es ein Drittel vom Gesicht wegschneidet im Endeffekt.
Ja.
Also vom Jochbein her weg bis zum Unterkiefer ist da alles weg.
Es ist ja leider so, dass solche Patienten auch nicht wirklich viel Lebenserwartung haben. Und da probiert man halt einfach, dass man nur möglichst Lebensqualität herstellt, solange es nur möglich ist. Aber das ist halt im Uniklinikum, da kommen halt auch die Extremfälle, die in der niedergelassenen Medizin, wo die einfach nicht weiter wissen. Und da kommt halt dann auch die Epithetik ins Spiel, wo man nicht mehr chirurgisch Sachen rekonstruiert, sondern eben aus Silikon Epithesen herstellt, die man dann im Gesicht trägt, die man da und die mittlerweile auch schon so gut sind, dass man gar nicht mehr sieht, ob der Patient da echte Haut oder Epithese hat.
Das heißt, auf der anderen Seite das klassische Glasauge kennt ja jeder.
Ja.
Das ist halt dann ein bisschen mehr noch, ja. So wie du sagst, vor 10 Jahren 3D-Druck, was ist das? Und jetzt?
die Schädel sind über als 10 Jahre. Also da ist sehr wenig digital gemacht worden, weil damals einfach die Computer nicht so weit waren, dass man da viel machen kann. Und die Software vor allem, die verfügbare. Aber gedruckt wird da seit, ich glaube, 2010 um einen Dreh herum. Also da haben sie einen Gipsdrucker gehabt, einen riesigen, der einen ganzen Raum voll gemacht hat. Und das wurde sehr gut angenommen und als wertvoll erachtet. Und darum gibt es dieses 3D-Zentrum. Also das ist aus diesem erwachsen.
Du hast ja jede Menge andere Teile nebeneinander stehen, wie zum Beispiel Teile von einer Wirbelsäule mit Aorta und Venen und so weiter. Druckt es auch für Schulungszwecke Materialien aus?
Ja, also eine von den wertvollen Sachen, genau auf die du gezeigt hast, ist jetzt ein Haufen verschiedener Herzen. Und die Kinderchirurgie, die Kinderkardiologie in der Uniklinik, die hat ein paar sehr motivierte Ärzte, die auch ihre Publikationen machen, da Dr. Hochbüchler, Dr. Kielmeier und der Dr. Seber, die auch eng mit uns zusammenarbeiten und die initial die Idee hatten, es wäre doch extrem wertvoll für die Patientenaufklärung, wenn man das Herz vom Patienten ausdrucken kann und es den Patienten und den Eltern zeigen kann. Das habe ich auch öfter gehört, gerade bei Kindern, dass das ein Thema ist, dass man die Eltern auch abholt, dass sie zustimmen für den Eingriff, weil man kann denen schon was auf einem Schwarz-Weiß-Bild auf dem Röntgen sagen und schaut, da ist der Tumor und das ist das gesunde Herz und die werden nicken und sagen, ja, und sehen eigentlich gar nichts drauf, erkennen gar nichts drauf. Wenn man das aber als Objekt, als physisches in der Hand hat und genau vielleicht auch noch farbkodiert den Tumor in einer anderen Farbe hat, dann kann man genau hinzeigen, schaut, wie dünn da die Haut noch ist. Der Tumor wächst noch ein bisschen weiter und das Herz perforiert und damit ist aus. Das zeigt dann auch die Wichtigkeit von einem Eingriff auf. Das wird als wertvoll erachtet. Wir haben da gerade vor kurzem ein super Projekt abgeschlossen. Das Objekt habe ich jetzt leider nicht mehr da, weil das ist leider die Sache mit vielen der Objekte, die wir herstellen, die werden dann mitgenommen. Also das haben wir gerade gemacht. Das ist für einen Congenital Heart Disease Awareness Day. Nicht spezifisch für den Day, aber das Objekt oben geht zusammen in einer Herzform mit zwei Farben. Das ist das Symbol vom Congenital Heart Disease Awareness Day. Und das ist so ein Aufsteller, den haben sie mitgenommen für die Kardiologie. Und die Idee ist einfach, man muss ja nicht unbedingt direkt das Herz von dem Patienten ausdrucken. Man kann einfach in die Kategorie, in die dieses Herz hineinfällt, da hat man jetzt einfach vier verschiedene, also ein gesundes und drei und vier degenerative Herzen und wenn man jetzt einen Patienten mit dieser Diagnose hat, kann man sich das nehmen und sagt es her, was da jetzt genau das Problem ist und wie der Operationsverlauf ist. Also das fällt bei mir schon unter Schulung und Ausbildung, also Ausbildungszwecke ja für die Patienten. Andererseits, wir haben auch vor kurzem die Idee gehabt, das ist für vom Dr. Challenge für Vorlesung, das ist für einen Kehlkopfschnitt. Das wird dann mit einer künstlichen Haut oder mit einer Schweinehaut vielleicht überzogen und dann kann man einen Kehlkopfschnitt drauf üben. Das fühlt sich so an wie ein menschlicher Kehlkopf. Also der Dr. Challenge ist hergekommen, hat da drauf gerufen und gesagt, das fühlt sich an wie ein echter Kehlkopf. It's the real deal. Und von denen druckt man halt 10 aus und das kann dann für eben die Schulung, so medizinische Simulation,
verwendet werden. finde ich echt super. Also wie gesagt, der Ansatz für Patienten, dass sie es für sich selbst visualisieren, wurscht, ob das jetzt sich selbst das Thema ist, also für den Patienten selber oder halt für Angehörige, gerade bei Kindern ist generell immer ein großes Thema, finde ich schon super. Und natürlich hat das Leute üben können drauf, ist sowieso genial.
Ja, also es gibt medizinisch, also die Ausbildung in der Medizin ist ja ein Riesenthema, weil oft kriegt man speziell die schwierigen Fälle nicht oft genug unter das Messer, dass man jetzt das trainieren kann, gescheit. Also wie bildet man denn einen Arzt aus? Keiner wird sich jetzt ein Aneurysma operieren lassen, wo man sagt, ja, das ist ein neuer Assistenzarzt, der hat noch nie vorher ein Aneurysma operiert, der hat noch nie vorher am Gehirn operiert. Das ist jetzt seine Übung. Wird keiner machen lassen. Und dafür haben wir medizinische Simulatoren, wo wir das eben den Auszubildenden näher bringen, den Ärzten. Und da wird auch sehr viel eingesteckt. Das ist sehr viel wert und ich hoffe, dass wir da auch die Kooperation mit der JKU mehr vertiefen können, weil wir sehen da noch sehr viel Potenzial.
Gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Du hast gesagt, du bist der große Science-Fiction-Fan und Ähnliches. Wo glaubst du, beziehungsweise wo hoffst du, wird der 3D-Druckbereich oder adäquates Werkzeug in den nächsten 10, 20 Jahren sein?
Also meine persönliche Vorstellung dazu ist, dass das noch viel benutzerfreundlicher wird, das Ganze, dass man da ohne jegliche vorherige Ausbildung das bedienen kann, so wie man jetzt einen 2D, einen Papierdrucker bedienen kann, es fängt ja jetzt schon an, man kann sich jetzt ohne Probleme einen sehr günstigen, qualitativ hochwertigen Drucker kaufen und den zu Hause hinstellen und sich von irgendwelchen diversen Webseiten praktische Modelle herunterladen. Leider das, was die meisten Leute kennen, ist immer noch Spielzeug, aber es gibt durchaus sehr viele praktische Modelle. Ich habe gerade vor kurzem bei meinem Auto habe ich so Clips, die die Unterbodenverkleidung an der Stoßstange befestigen, habe ich neue gebraucht. Ich kann es kaufen vom Hersteller um einen signifikant zu hohen Preis. Oder ich finde ein 3D-Modell ein passendes oder ich kann es selber modellieren vielleicht sogar. Aber in dem Fall habe ich sogar ein fertiges 3D-Modell gefunden, heruntergeladen, ausgedruckt mit einem passenden Material und das hält, das passt. Das ist genauso ein kleines Plastikklipserl. Ich glaube, das hält mechanisch sogar jetzt mehr aus als das billige Plastikklipserl vom Hersteller in dem Fall.
Ja, es ist ein sehr guter Punkt und das ist auch ein großes Thema mit, wie ich mit dem 3D-Druck angefangen habe vor einigen Jahren, war das Thema im Sinne von, hörst du, ist ein Drucker hier, passt schon. Nein. Du lernst nur jeden Tag neu mitunter.
Das hat was mit den Druckern zu tun, wie wir sie kennen, also wie sie waren. Und das ist meine persönliche Begeisterung auch an den Druckern. Das ist auch der Grund, warum ich mittlerweile 4 Pusher MK3 habe zu Hause. Wenn der einen Defekt hat, und die haben halt hin und wieder einen Defekt, dann kann ich den herrichten. Ich kann den Drucker komplett zerlegen und wieder zusammenbauen. Und ich habe letztens das Hotend austauscht bei einem von den Drucker. Dabei musst du den Drucker komplett zerlegen und ich habe nicht einmal in die Anleitung reinblicken müssen. Also das ist für mich einfach die Begeisterung. Aber die hat nicht jeder. Und das Besondere ist halt, wenn diese Technologie ist jetzt mittlerweile in einem Reifegrad, es gibt durchaus Drucker, sage jetzt einmal Formlabs, die ich heute schon genannt habe, die sind zwar sehr kostspielig, aber mein Kollege, der will nicht an einem Drucker herumschrauben. Er hat auf den Multimaker herumgeschraubt, aber das ist nur eine Quelle von Frust. Der hat da keinen Spaß dabei. Die müssen funktionieren und die müssen Resultate liefern. Und Formlabs macht das super. Sie machen es halt zu 6.000 Euro, aber sie machen es super. Es gibt aber durchaus im FDM-Bereich jetzt schon sehr leistbare Drucker, ohne Namen zu nennen, die durchaus eine ausreichende Qualität haben, aus meiner Sicht, für einen Benutzer, der nicht daran herumschrauben will. Und die Resultate bringen, wo ich eben Modelle aus dem Internet herunterladen kann und ich weiß, das, was der ausspuckt, das funktioniert, das kann ich verwenden. Und das wird auch in der Medizin so sein. Ich sehe jetzt zwar speziell auf der Software-Seite eine von den Challenges in der Medizin, ich mache was Patientenspezifisches. Ich kann nicht jeden zum Experten in 3D-Applikationen machen, aber es gibt durchaus ein paar Unternehmen, die haben das auch gesehen und machen die Software simpel. Es gibt, ich habe jetzt da, um ein Beispiel zu nennen, eine Software gesehen, mit der kann ich den 3D-Scan von dem Arm machen von einem Patienten, nur mit einem iPad, brauche nicht mehr als ein iPad, mache einen 3D-Scan vom Arm. Auf der Software zeichne ich mit einem Apple Pencil ein, so einfach grob, so wie wenn ich Mask auf einer Zeichensoftware, einfach grob drauf, wo welche Fläche bedeckt werden sollte und der druckt mir dann so einen Splint aus. Einen Unterarm gibt es. Und ich sehe das schon in wahrscheinlich 5 Jahren, dass wir einen Drucker, der dafür gemacht ist, im Gipszimmer stehen haben, in der Unfallambulanz und dass die Gipser da eben ein 3D-Scan vom Arm machen, das draufzeichnen und das ausdrucken. Und es braucht nie wer von der IT, von 3D-Zentrum oder irgendein Spezialist mit dem 3D-Drucker damit interagieren. Wir kommen halt dann auch zweimal im Jahr zu irgendeiner Servicewartung hin oder sowas. Also ich sehe das in naher Zukunft schon.
Wartung ist ein gutes Thema. Wie intensiv ist die Wartung bei den Profigeräten?
Es ist eigentlich relativ unkompliziert. Die machen die meist, also die Kalibrierung, die man so kennt bei den Resin-Drucker, die machen sie sich selbst. Da braucht man gar nichts machen. Es gibt nur irgendeine vorgeschriebene Wartung spezifisch für, wenn man die jetzt medizinisch einsetzen würde, wenn man da wirklich für Medizinprodukte damit herstellen, dann gibt es vom Hersteller, vom Formlabs eben super Guidelines. Es gibt ganze Prozesse, wie die Drucker, in welchen regelmäßigen Abständen sie gewartet werden müssen. Das ist leistbar. Wir haben zu allen Geräten normalerweise, die wir im Haus haben, Serviceverträge, wo das sowieso inkludiert ist. Da kommt dann zweimal im Jahr vielleicht wer vorbei oder einmal im Jahr. Also die Besonderheit mit den Materialien ist, also Formlabs hat sich da wirklich viel überlegt, die muss man wirklich loben. Da nimmt man Material und für das Material weiß ich genau, mit welchen Einstellungen wird das gedruckt. Ich kann das, wenn ich in medizinischem Workspace bin, kann ich das gar nicht ändern. Dann wird das mit diesen Einstellungen gedruckt. Dann hat das Material bei der Curing Station, dort muss ich das Material auswählen, dann weiß die Curing Station genau, wie, und bei der Washing Station auch, wie lange es gewaschen werden muss und wie lange es gecured werden muss. Und dann garantiert aber Formlabs eben, da haben sie einen Haufen Tests gefahren, gewisse toxikologische Tests haben sie gemacht, mechanische Verformungstests, die garantieren gewisse Materialeigenschaften. Und das ist einfach das, was notwendig ist. Und ja, das machen auch immer mehr. Das habe ich jetzt schon, ich habe auch gesehen, dass Porsche das macht. Also die haben auch, ich habe es leider noch nicht testen können, aber würde mich sehr interessieren, auch wie das dann in der Praxis aussieht bei denen. Aber sie haben auch eben so Materialien und eine Herstellungsstraße, wo gedruckt, gewaschen, gecured wird. Zum Schluss habe ich eben diese Validierung, dass das eingesetzt werden kann. Das alleine reicht nicht. Also man muss trotzdem qualifiziertes Personal sein, man muss trotzdem ein Qualitätsmanagement und Risikomanagement haben. Also es ist durchaus sehr viel Pflicht auf der Seite der Organisation, aber die Möglichkeiten sind da und das ist das, was besonders und wertvoll ist für uns.
Dann sage ich danke, dass du die Zeit genommen hast und weiterhin viel Erfolg, dass wir für uns das nicht brauchen würden, was ihr an Dienstleistungen erbringt.
Ja, danke auch.